Kreisab-Spezial von der Handball-WM aus Frankreich in Zusammenarbeit mit Handball Insight und Strixbilla.com wird präsentiert von Handballmarkt. Handball-Markt.de, der Online-Shop für alles rund um den Handball. Auch zu finden unter facebook.com/handballmarkt.
Nächster Medientag der deutschen Nationalmannschaft hier bei der WM in Frankreich. Neben mir sitzt Janik Kohlbacher. Ich starte mal mit einer ganz lockeren Frage. Wie geht's dir eigentlich heute so?
Ja, mir geht's gut. Wir haben alle 4 Spiele gewonnen. Wir sind zufrieden und haben jetzt dieses erwartete Endspiel gegen Kroatien, worauf sich jeder jetzt schon die ganze Zeit gefreut hat. Ja, demnach regenerieren wir heute, gehen ein paar taktische Sachen durch und sind topfit.
Und gibt Interviews, und da würde ich natürlich auch gerne wissen, ist das Turnier bislang so verlaufen, wie du dir persönlich das vorher ein bisschen ausgemalt hast? Weil man denkt ja immer so, was kann passieren? Ist das so gelaufen bislang nach deinen Vorstellungen mehr oder weniger?
Ja, ich denke, die beiden Spiele gegen die vermeintlichen Underdogs sind noch besser gelaufen, als ich erwartet hätte. Aber so im Großen und Ganzen, wir haben 4 Spiele gewonnen, also 8 Punkte, genau das, was wir uns vorgenommen haben. Demnach ist genau das eingetreten, wie ich es mir vorgestellt habe.
Du studierst Sport- und Medienwissenschaften, noch neben dem Handball. Erstmal, wie viel Zeit nimmt das in Anspruch und was interessiert dich ausgerechnet an dieser Thematik so sehr?
Ja, genau. Ich habe das als Fernstudium gewählt. Ja, mache das sozusagen nebenher, dass ich mir eben ein zweites Standbein aufbauen kann. Ja, mich hat eigentlich immer interessiert, wie das alles so abläuft. Sportmanagement, da interessieren mich einfach diese ganzen Sachen rechtlich. Dann, wie alles zustande kommt, die Organisation. Demnach habe ich mich erstmal damit befasst und ja, interessiert mich und macht sehr viel Spaß.
Also es geht gar nicht so in die Richtung Medienschiene?
Eher weniger bisher. Also bisher ist mehr Marketing und Sponsoring. Mal schauen, was dann in nächster Zeit noch dazu kommt.
Gut, dann müssen wir also nicht um unseren Job bangen. Ich gucke jetzt mal, was ich hier noch aufgeschrieben habe, in der Hoffnung, dass du das dann vielleicht irgendwann souveräner löst als ich ohne Zettel. Du gehst sehr gern angeln. Wie bist du dazu gekommen?
Es hat angefangen, da war ich 4 Jahre alt. Mein Opa hat mich damals mitgenommen, kommt aus Brandenburg an der Havel. Ist ja das perfekte Paradies, viele Seen und Flüsse, und ja, durfte ich im Kindesalter schon dabei sein, und seitdem habe ich das eigentlich jede Woche.
Oh, du gehst so oft angeln dann tatsächlich auch jetzt in der Gegend von Wetzlar, oder fährst du auch manchmal ein bisschen weiter, wenn du spielfrei hast?
Ja, das ist immer unterschiedlich. Wir haben in Wetzlar ja direkt die Lahn, da hat mich Philipp Weber das Öfteren begleitet, oder ich war auch an Rhein, das ist ja relativ nah von mir zu Hause. Also, ich scheue da keine Strecke.
Was ist so der dickste Fisch, der dir bislang so ins Netz gegangen ist?
Es war ein europäischer Wels in Italien.
Und das ist auch was du dann direkt selber zubereitest? Oder es gibt ja auch Angler, die den Fisch direkt wieder ins Wasser werfen.
Ja, genau. Ich sag's mal so, bei der Fischart geht es eher weniger darum, den Fisch zu essen, als eher um diesen Drillspaß, diesen Kampf gegen den Fisch. Also quasi einfach nur Mann gegen Fisch, wenn dann auf der einen Seite man selbst steht und erst noch gar nicht weiß, was unten auf einen wartet. Wenn man dann eben sieht, dass dann ein Fisch von 2,30 Meter oder mehr dann eben nach oben kommt, das ist dann dieses Highlight und sorgt eigentlich für Adrenalin ohne Ende.
Oh, so ein dickes Ding war das, 2,30 Meter, ist schon ordentlich.
Ja, genau.
Gut, also wird nicht selber zubereitet, habe ich jetzt gerade gehört, dann kannst du auch irgendwie nicht ein leckeres Gericht zaubern, ja, das geht nicht.
Geht schon, oder prinzipiell würde es gehen, aber der Fisch darf wieder in die Freiheit, und ja, wenn wir Zanderangel sind, dann darf natürlich schon gerne mal einer mit in die Pfanne wandern.
Sehr gut. Dann hoffe ich, dass hier natürlich während des Turniers noch ein paar dicke Fische ins Netz gehen. Jetzt steht halt dieses Spiel gegen Kroatien morgen auf dem Programm. Eine Frage natürlich auch noch dazu. Das ist ein absolutes Highlight. Das ist eine sehr, sehr gute Mannschaft. Vielleicht nicht mehr so gut wie vor einigen Jahren noch, aber trotzdem, ich denke, als Spieler hat man da auch richtig Bock drauf, so ein Spiel zu spielen.
Ja, auf jeden Fall. Gerade nach jetzt 2 Spielen, die einfach nur Pflichtaufgaben waren. Dann hatten wir zum Glück gestern das Spiel gegen Weißrussland, um uns selbst wieder so ein bisschen vom Niveau anzuheben. Man hat gesehen, dass das schwierig ist, dann sich da ein bisschen umzustellen. Und wir freuen uns alle auf das Spiel gegen Kroatien. Das wird nochmal ein richtiger Gradmesser, und dann hoffen wir natürlich, dass wir das Ding gewinnen und dann nach Paris fahren.
Alles klar, dafür viel Erfolg und Dankeschön.
Danke.
Julius Kühn sitzt bei mir, und Julius, erstmal herzlich willkommen. Wir haben in den letzten Tagen schon häufiger darüber gesprochen, dass du noch nicht ganz im Turnier angekommen warst. Ich stelle jetzt trotzdem mal eine These auf, obwohl du zum Spieler des Spiels gewählt worden bist in der letzten Partie. Du bist noch nicht ganz auf dem Niveau der letzten Wochen in Gummersbach. Stimmst du mir dazu?
Stimme ich schon zu, ja. Ich merke das natürlich auch bei mir selber. Klar, im Vergleich jetzt zu den ersten Spielen ist es aber trotzdem besser geworden. Die Tendenz steht auf jeden Fall nach oben. Klar, aber man hat ja selber gesehen, besser geht es auf jeden Fall noch.
Gut, jetzt habe ich die nächste Frage leider schon vergessen, deswegen muss ich nochmal auf den Zettel gucken. Er macht aber nichts. Wo siehst du in deinem Spiel jetzt noch Punkte, abgesehen jetzt von dem, was hier in Frankreich gelaufen ist bislang, wo du dich noch deutlich steigern kannst?
Ja, ich denke, bei mir ist halt oft so, dass ich mir irgendwo ja immer mal wieder zu schnell irgendwelche Würfe, also überhastete Würfe nehme, wo jetzt nicht gerade Situationen für war, ja, jetzt so schnell abzuschließen, die dann meistens irgendwo im schnellen Gegenstoß enden, womit man dann ja, womit es dann wieder ganz blöd aussieht vom Ergebnis her. Da könnte ich auf jeden Fall noch ein bisschen konzentrierter zu Werke gehen, und gerade in der Abwehr, ja, da sieht es manchmal ein bisschen, ja, lustlos hört sich jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben an, aber so sieht es vielleicht manchmal aus. Da könnte ich auf jeden Fall ja noch ein bisschen mehr in Anführungszeichen meinen Mann stehen.
Wie ist es so mit Punkten wie, ich sag mal, Beweglichkeit, du bist relativ groß, oder Antritt? Sind das so Sachen, wo du noch mal intensiv dran arbeiten solltest? Oder kannst du überhaupt beweglicher werden? Ich meine, du bist extrem groß und kräftig, irgendwo ist ja auch ein Limit.
Ja, klar, aber ich meine, nicht nur gerade in den Punkten, man kann sich in jedem Punkt immer steigern. Also das Limit erreicht man eigentlich nie. Aber man hat natürlich auch irgendwo seine Schwachstellen. Klar, sei es schnelle Beine, ja, oder vielleicht dann auch der Antritt. Da kann man auf jeden Fall ja, nochmal explizit dran arbeiten.
Jetzt kommen die fiesen Fragen. Achtung, aufpassen. Wo kann man sich aus deiner Sicht eher verbessern? Bei einem Verein, wo man immer spielt und eine Führungsrolle übernimmt, oder bei einem Verein, wo das Training vielleicht ein bisschen intensiver ist, weil die Qualität der Mannschaft insgesamt größer ist?
Nee, ich denke schon, dass wenn man ja über die Spielpraxis, da kann man sich am meisten weiterentwickeln. Klar, im Training ist natürlich auch sehr, sehr wichtig, aber trotzdem, ja, gemessen wird man auch sowieso immer nur an seiner Leistung im Spiel. Und ja, ich glaube, so ein Druck, wie der manchmal im Spiel herrscht, wenn es ja spitz auf Knopfdruck in den letzten Minuten oder Sekunden steht, den kann man im Training nicht künstlich erzeugen. Und ja, wenn man gerade in solchen Spielen auf der Platte steht und da irgendwelche Entscheidungen treffen muss, ich glaube, daran wächst man dann extrem.
Alle Fans des VfL Gummersbach atmen gerade ein bisschen durch. Aber wir dürfen ja ehrlich sein, es ist ja nicht so, dass andere Vereine nicht irgendwie gemerkt hätten, dieser Julius Kühn, der kann ein bisschen was und haben dann vielleicht Lust, ab Sommer 2018 mit dir zu arbeiten. Wie gehst du damit um? Denn der ein oder andere wird ja schon mal angerufen haben und gesagt haben, hör mal Julius, wir haben hier einen guten Club und wir haben was vor. Wie sieht's aus?
Klar, gut, ist halt ganz normal, dass im Handball da irgendwo ja solche Sachen noch dazugehören. Aber trotzdem, jetzt gerade aktuell bei der Nationalmannschaft, will ich mich nicht so allzu viel damit beschäftigen. Ich möchte mich eher darauf ja, konzentrieren, hier ein gutes Turnier zu spielen. Ja, und wie gesagt, ich habe Vertrag bis 2018 in Gummersbach, deswegen ja, gehe ich jetzt auch mal davon aus, dass ich nächste Saison noch beim VfL spielen werde. Und ja, alles, was als Weitere damit beschäftigt, bin ich erstmal nach der Weltmeisterschaft.
Das heißt, nur wenn die blöden Journalisten danach fragen, beschäftigst du dich damit, ja?
So kann man es sagen, ja.
Alles klar, dann danke ich dir recht herzlich und noch natürlich weiterhin viel Erfolg beim Turnier. Bob Hanning ist bei mir, der Vizepräsident des Deutschen Handballbundes. Erstmal herzlich willkommen. Wir müssen über ein paar Themen sprechen, die jetzt aufgekommen sind im Laufe der Weltmeisterschaft. Das ist ja ganz klar. Natürlich allen voran die Geschichte mit der TV-Übertragung. Da gab es gestern nochmal eine Pressemeldung des Internationalen Handballverbandes, der IHF, die aus Sicht einiger ein bisschen für Verwunderung gesorgt hat, auch aus deiner Sicht?
Nee, aus meiner Sicht hat das nicht für Verwunderung gesorgt, sondern es ist doch klar, wenn man ständig angegriffen wird, dass man sich irgendwann dann mal mit Fakten zur Wehr setzt.
Allerdings muss man in dem Zusammenhang auch dazu sagen, dass natürlich nach wie vor das Problem besteht, wir können es nicht im Fernsehen gucken, was generell jetzt nicht so schlimm ist. Trotzdem gab es ja bei den Verhandlungen zwischen beIN Sports und TV-Sendern wie beispielsweise ARD, ZDF oder auch Sky, die verschlüsselt übertragen. Ja, nennen wir es mal Diskrepanzen. Warum war das deiner Meinung nach so?
Also erstmal muss man sich den Gesamtkomplex angucken und muss sagen, was hat die IHF gemacht? Die IHF hat entschieden, ein unfassbar gutes Angebot von beIN Sport anzunehmen. Und ich sage das so, wie ich es denke, jeder von uns, der auf der Position sitzen würde, hätte genau dieses Angebot angenommen. Und jeder, der es nicht angenommen hätte, hätte sich strafbar gemacht, es nicht anzunehmen, weil es einfach so viel besser war als das Angebot des zweitbesten Bieters. Und jetzt müssen wir auch mal festhalten, außer wir Deutschen hat keiner ein Problem. Weil überall ist es zu sehen, Handball, wenn man es denn sehen will. Von daher dürfen wir nicht immer nur typisch deutsch denken, sondern müssen einfach uns mit der Gesamtsituation auseinandersetzen. Dass es für uns sehr bitter ist und dass wir natürlich gerade auch vom Deutschen Handballbund den Wunsch gehabt hätten, es im frei empfangbaren Fernsehen sehen zu können, steht auf einem anderen Blatt Papier. Das ist natürlich sehr, sehr traurig und auch nicht schön. Wir sind der DKB sehr dankbar, dass sie bereit war einzuspringen und den Handballfans wenigstens die Möglichkeit gegeben hat, Handball sehen zu können in guter Qualität, und dass es keine Lösung ist, die uns gefällt. Gerade seitens des Deutschen Handballbundes bedarf ja keiner weiteren Erläuterung.
Inwiefern kannst du trotzdem die Haltung von ARD und ZDF nachvollziehen, die sagen, wir verschlüsseln nicht, wir wollen, dass unser Programm auch für Deutsche im Ausland frei empfangbar ist?
Ich glaube, dass es Möglichkeiten gibt, Lösungen zu finden. Die findet man nicht, wenn man sich gegenseitig Vorwürfe macht. Die Reaktion der ERF auf die Medien in Deutschland kann ich zu 100% nachvollziehen. Auch da hätte ich mich dann öffentlich zur Wehr gesetzt, wenn man das mich mit dem Nasenring durch die Arena hätte treiben wollen. Nichtsdestotrotz sind jetzt interne Lösungen gefragt. Nicht, dass Frau Merkel hinterher recht hält und sagt, Deutschland verschläft das digitale Zeitalter und wir sind die Einzigen, die nicht verschlüsseln können.
Schauen wir mal, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt. Ich weiß, in Österreich beispielsweise oder auch in Italien, da ist das öffentliche Fernsehen verschlüsselt und da funktioniert das auch. Könnte man in Deutschland auch so machen. Kostet natürlich jede Menge Geld, müssen wir auch nicht drüber sprechen. Allerdings, was mir ein klein wenig negativ aufstößt, ist damals, dass vielleicht nicht weitsichtig genug gedacht wurde. Denn es ist ja so, dieser Vertrag bedeutet auch, dass die Weltmeisterschaft der Frauen im Dezember nicht im frei empfangbaren Fernsehen ist. Und das ist vielleicht dann noch ein bisschen schlimmer. Es ist zwar in Anführungsstrichen nur Frauenhandball, bedeutet aber, die Leute in Deutschland verpassen eine WM im eigenen Land.
Also ich hoffe, dass es dafür noch eine Lösung geben wird, kann das aber natürlich nicht versprechen, weil der deutsche Handball sitzt nicht in der ersten Reihe, kann nicht mitfahren, sondern wir sind da definitiv politischer Spielball. Es wäre in der Tat sehr, sehr schade, wenn wir gerade die Spiele der deutschen Mannschaft nicht im frei empfangbaren Fernsehen hätten. Und ich hoffe aber jetzt, dass man seitens der Öffentlich-Rechtlichen und seitens der Politik, aber auch seitens der IAF versucht, noch nach Lösungen zu finden.
Warum muss denn Handball immer so viel Politik sein?
Ja, die Frage stelle ich mir auch.
Wir haben ja gerade eine Weltmeisterschaft hier in Frankreich und dann in 2 Jahren eine Weltmeisterschaft in Deutschland. Was nimmst du denn mit von hier? Was hat dir gefallen, wo du sagst, das ist etwas, da können wir von lernen?
Also ich finde, dass die Franzosen, und da hatte ich schon zwischendurch wirklich ein bisschen Sorge nach der WM in Katar, und auch nach den Olympischen Spielen das Turnier wieder als Turnier unter Freunden austragen. Also es ist unglaublich viel Gastfreundlichkeit zu sehen. Es ist unglaublich viel Miteinander zu sehen. Die Franzosen entwickeln sich auch von Tag zu Tag weiter. Kleinigkeiten, was können sie für die Fans an Musik spielen, Playlists sich geben zu lassen, um es noch besser zu machen. Das Sicherheitskonzept greift hier. Ja, es ist eine starke Polizeipräsenz da, aber auch nicht zu viel. Die Polizei hält sich im Hintergrund da, wenn es möglich ist. Es ist einfach richtig schön, in der Handballfamilie eine solche Weltmeisterschaft zu spielen. Und die Franzosen wissen halt auch, wie Handball funktioniert. Und das merkt man hier. Und ich glaube, dieses Fest der Familie, das sollte auch für uns Ansporn sein, das in ähnlicher Form zu machen. Ich glaube, dass man, wenn man über den Tellerrand hinausguckt, interessant ist, was sie machen, dass sie jedes Spiel die Halle wieder räumen, neuen Zuschauern die Möglichkeit geben, in die Halle zu kommen. Sind schon ein paar sehr interessante Ansätze auch da, und wir werden das sicherlich sehr, sehr gut analysieren. Wir haben viele Leute vor Ort, um auch zu gucken, was wir uns eventuell noch zusätzlich abgucken können.
Also ich werde lieber kontrolliert und fühle mich sicher. Finde ich gut, dass die Franzosen das so machen, gerade auch mit der Geschichte in den letzten Jahren hier in Frankreich, das ist ja ganz klar. Dann noch eine Frage auch in Bezug auf die Weltmeisterschaft 2019. Es gab zuletzt Diskussionen, was heißt Diskussionen? Es wurde darüber gesprochen, wo spielt denn die deutsche Mannschaft? Das war beim letzten Turnier 2007 in Köln, die Halle war proppenvoll, es war sehr erfolgreich, die Stimmung war herausragend gut, aber wir wissen ja auch, du sitzt in Berlin und die Nationalmannschaft hat beispielsweise letztes Jahr den EM-Titel in Berlin auch gefeiert. Wie groß ist diese Alternative Berlin im Hinblick auf die WM 2019?
Also erstmal finde ich, ist die WM für alle da, für ganz Deutschland. Und es wird nicht einen Standort geben, wo eine Mannschaft spielt, sondern wir werden es versuchen, so gerecht wie möglich zu verteilen. Aber ähnlich wie auch die Franzosen das machen, nicht zu viele Standorte zu wählen, weil wir natürlich nicht sagen, wir müssen jetzt eine unglaubliche Reise Strapaze der Mannschaft zumuten, sondern müssen natürlich gucken, dass wir dieses Turnier gewinnen. Aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wir einen sehr ausgewogenen Spielplan hinkriegen werden. Ob in Berlin zum Beispiel gespielt wird, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht fest, ist aber sicherlich auch eine Alternative. Fakt ist, dass wir in Hochburgen müssen, da wo Handball auch gespielt wird und da wo wir möglichst große Verbreitungsgebiete haben.
Dann abschließende Frage dazu, bis wann wollt ihr ungefähr entschieden haben, wo gespielt wird, generell unabhängig von der deutschen Mannschaft?
Also im November 2019 müssen wir die Entscheidung allerspätestens getroffen haben.
Ich denke, das sollte klappen. Ich danke dir recht herzlich.